Einmal geschlüpft, hören wir sehr bald, wie andere uns mit einem Wort ansprechen, während sie mit dem Finger auf uns deuten. Es ist unser Name. Davor sind wir die Süße, der Goldige oder ganz die Mama. Natürlich auch manchmal ein Zornigel, eine Schauspielerin oder ein Nervtöter. In vielen Schlüsselsituationen entstehen schon dabei grundsätzliche Überzeugungen, ob und wann wir glauben, liebenswert oder wertvoll zu sein. Es können von außen betrachtet völlig unbedeutende und banale Momente sein, die aber dennoch sehr bedeutsam für unser Leben werden können. Unser Selbstbild entsteht durch unsere Wahrnehmung dessen, was um uns, an uns und mit uns passiert. Wir glauben alles, was man uns sagt. Ich kann mich beispielsweise gut daran erinnern, wie ich vom Rücksitz unseres Autos immer sehr aufmerksam zuhörte, was vorne bei den Erwachsenen so gesprochen wurde. Da lernte und spürte ich ganz unbewusst viele Wahrheiten und Lektionen über Kommunikation, über Frauen, Männer, das Leben, das Glück, über Geld, Beziehungen, Erfolg oder das Showgeschäft. Während dieser Lehrstunden saß in meinem Gehirn kein kleines intelligentes Männchen oder Weibchen, um bei der Programmierung des Autopiloten auszuwählen, was hilfreich sein würde und was nicht. Bei ihnen war da auch niemand, um zu entscheiden, was an Spielregeln hinein sollte und was nicht. Deshalb haben sie sich auch das, was man ihnen früher eingehend verboten hatte, sehr gut gemerkt. Es war ja offensichtlich wichtig gewesen, sonst hätte man damit nicht so viel Aufsehen und Reaktion ausgelöst. Ich erinnere mich beispielsweise gut daran, wie meine damals etwa 3-jährige Tochter mit einem Nachbarkind im Planschbecken auf der Terrasse planschte und beide gemeinsam das offenbar neu aufgeschnappte Wort Wichser ungefähr 2709 Mal genüsslich wiederholten. Dabei zeigten sie mit dem Finger abwechselnd auf sich und dann auf mich. Sie wussten nicht, welche Bedeutung erwachsene Menschen diesem Wort gaben, aber sie registrierten meinen verwirrten und entsetzten Gesichtsausdruck und bekamen, was sie wollten: Aufmerksamkeit. Ich kommentierte es nicht, lächelte und verließ die Terrasse, worauf sich alles recht schnell erledigt hatte. Für die weitere Entwicklung meiner Tochter war diese harmlose Geschichte natürlich mitnichten ein erwähnenswertes Problem, denn der kleinen Nachbarrotznase erteilte ich fortan einfach 20 Jahre lang Besuchsverbot. Wir alle lernten so unglaublich viel und schnell und wissen diese Entwicklung rückblickend kaum einzuschätzen oder zu würdigen. Und jetzt stehen wir mitten im Leben. Apropos jetzt. Da wollen viele erwachsene Menschen ja heute so gerne leben. Denn irgendeinem Teil von uns ist klar, dass das Leben stattfindet, während wir dabei sind, Pläne zu machen. Also eben genau jetzt. Als Kinder hatten wir in den ersten 3 bis 6 Jahren unserer Evolution nicht einmal einen Schimmer vom Konzept der Zeit. Für uns war im Bewusstsein immer jetzt. Wenn Sie die Gelegenheit haben, dann beobachten Sie doch mal wieder ein Kind beim Spielen. Nehmen Sie die Tiefenentspannung wahr. Bis zum 3. Lebensjahr funktionieren die Gehirne der kleinen Lieblinge in einer Aufzeichnungsfrequenz, die wir als Erwachsene erleben können, wenn wir uns hypnotisieren lassen. Unsere kindliche Persönlichkeit formt sich also förmlich in Hypnose. Hier und jetzt tiefer zu erleben und dabei die Erlebnisse des Augenblicks aufzuzeichnen, geht nicht. Ohne ein Zeitkonzept im Bewusstsein ist es logisch, dass wir unsere Eltern im Auto so oft gefragt haben, wann wir dann endlich da sind. Und darum haben wir uns auch nicht beruhigen lassen, wenn wir unbedingt noch ein Eis wollten, man uns aber auf morgen vertrösten wollte. Morgen? Was ist das? Das Konzept der Zeiteinteilung, das uns heute manchmal hetzt und knechtet, haben wir erst erlernt. Es gab nur jetzt. Und da die Vergangenheit vorbei ist, die Zukunft noch nicht da ist, gibt es in Wirklichkeit bis heute auch nur jetzt. Das Jetzt dieses Augenblicks ist bereits vorbei, wenn Sie diesen Satz zu Ende gehört haben. Aber jetzt ist schon wieder jetzt. Die Vorstellung von Zeit ist für unser Leben ziemlich praktisch und hilfreich, aber sie hält uns auch ziemlich oft vom wirklichen Leben ab. Man lernt nie aus. Sind wir dann erst 7 Jahre alt, fangen wir endlich an, etwas für das Leben zu lernen oder so ähnlich. Unser MP3-Spieler hat bis dahin unzählige Alben angelegt, große Hits und Evergreens, die tief in unserer Jukebox abgelegt worden sind. Auf dieser Basis kann es jetzt losgehen, ein paar elementare Dinge über die große, weite Welt zu lernen. Nüchtern und etwas provokant betrachtet, in einem mehrjährigen Schulsystem saugen wir als geprägte Neulinge tonnenweise weiteres Infomaterial in unser Datenarchiv. Manches interessiert uns, manches nicht. Leider haben wir aber auch in diesem Prozess der gesellschaftlichen Informationsaufnahme so gut wie keine Wahl, was wir aufnehmen wollen. Vieles davon passiert folglich widerwillig, ist anstrengend oder langweilig. Wir lernen in diesem Prozess, dass vieles eben einfach so sein muss, ganz egal, wie es uns dabei geht. In dieser Zeit wird in unserem Gehirn noch tiefer ausgefeilt, mit welchen Augen wir andere Menschen, das Leben oder die Welt sehen. War bei unserer Ankunft in unserem Bewusstsein noch alles eins, sehen wir die Welt nun längst nicht mehr so, wie sie eigentlich ist. Wir sehen die Welt dann schon so, wie wir geworden sind. Selbstverständlich sind uns allen viele wunderbare und wichtige Grundinformationen weitergegeben worden, die uns helfen, unser Leben zu gestalten. Allerdings auch viele Programmierungen, die ein Urteil enthalten und uns das Gefühl geben, dass das Leben ein Wettbewerb ist. So manche schräge Überzeugungen sind entstanden, die uns das Leben schwer machen können, ohne dass wir überhaupt bemerken, dass sie in unserem Leben treibende Kräfte sind. Vorstellungen, die uns dominieren und manche unserer Herzenswünsche regelrecht sabotieren können. Wir beschützen unsere eigenen Ansichten sehr eisern, obwohl sie uns oft nicht einmal gute Resultate bringen. Es scheint, als bestimme unser Verstand unsere Reaktionen und Handlungen manchmal automatisch, und es ist dann niemand da, der ihn bestimmt. Etwa so wie ein Autopilot. Aber wie ist das möglich? Das ist ganz einfach deswegen möglich, weil unsere einzelnen Prägungen und Überzeugungen uns ja nicht bewusst sind. Dazu müssen wir sie uns erst einmal bewusst machen. Unsere frühesten Erfahrungen sind in einem Teil des Gehirns gespeichert, den wir Unterbewusstsein nennen. Es ist angelegt wie ein Datenarchiv in Ihrem Computer. Und genau wie beim Computer ist Ihnen nach ein paar Jahren kaum noch bewusst, welche Programme und Befehle da teilweise installiert worden sind. Sie merken es nicht, aber diese Programme laufen im Hintergrund trotzdem, gesteuert vom Unterbewusstsein. Demgegenüber hören Sie dieses Buch gerade mit Ihrem wachen Bewusstsein. Ich gebe Ihnen von der Arbeitsweise unseres Verstandes, in dem das Bewusstsein mit dem Unterbewusstsein zusammenwirkt, noch ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn Sie duschen gehen, kann der Duschvorgang eher nebenbei oder aber auch sehr bewusst stattfinden, nicht wahr? Ihr Kopf ist unter der Dusche doch manchmal total mit Gedanken an Termine oder an Einkaufslisten beschäftigt, oder? Diese Gedanken nehmen dann Ihr momentanes Bewusstsein ein und der eigentliche Duschvorgang findet nebenbei auf Autopilot statt. Mit anderen Worten, der unbewusste Teil Ihres Gehirns kümmert sich dann, während Sie in Gedanken sind, um das Einseifen, Waschen und Brausen. Sie können also beim Duschen mehr oder weniger bewusst oder unbewusst anwesend sein. Sie steigen aus der Dusche und wissen nachher kaum, wer sie eingeseift hat. Alles ging wie von selbst. Sie waren im Bewusstsein woanders. Wo? In Gedanken. Da, wo wir meistens sind. Wenn Sie im Hier und Jetzt duschen, dann spüren sie sich in ihrem Körper und sind bei dem, was sie gerade tun, bewusst anwesend. Beim Duschen ist das leicht möglich und ihr Körper freut sich natürlich über ihre volle Präsenz. In anderen Fällen unterstützt uns das Unterbewusstsein auf fantastische Weise, um ein paar Sachen gleichzeitig zu machen. Es hat sich gemerkt, wie sie ohne Stützräder ihren Körper auf einem Fahrrad im Gleichgewicht halten können. Und weil das so ist, können sie nun Fahrrad fahren, Eis essen und gleichzeitig dabei angeregt quasseln. Ihr Bewusstsein ist vor allem beim Gespräch. Der Rest läuft auf Autopilot. Im unterbewussten Teil unseres Gehirns sind also alle die Lernprozesse gespeichert, die wir so tagtäglich scheinbar nebenbei machen. Und dort sind eben auch all die erlernten Überzeugungen, Regeln, Gewohnheiten und sonstigen Informationen gespeichert. Haben Sie mal versucht, einen Tag lang möglichst bewusst zu leben? Was bedeuten würde, dass Sie so oft wie möglich bei dem sind, was Sie gerade tun? Vielleicht dachten Sie bisher, dass Sie sowieso immer voll da sind und haben gar nicht bemerkt, wie oft Sie abgelenkt werden von inneren Selbstgesprächen und äußeren Ablenkungen. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie nun erschrecken, gebe ich Ihnen weiter, was die Hirnforschung über das Verhältnis von Bewusstsein und Unterbewusstsein herausgefunden hat. Demnach ist es so, dass unser Leben zu 90% von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird. Manche Neurowissenschaftler sagen, es sind eher 95%.
Soll das dann heißen, dass unser unterbewusstes Programm förmlich unser Leben führt?
Ja.
Ach du liebe Zeit! Aber gut zu wissen, denn mit Hilfe dieser wichtigen Information können wir das ja jetzt einfach ändern, oder?
Wenn wir es von Herzen tun, ja. Wenn wir es dem Gehirn überlassen, nein. Denn wie wir aus vielen Bereichen wissen, werden Probleme üblicherweise nicht da behoben, wo sie entstanden sind. In diesem Fall ist das auch so. Und das liegt daran, dass die 90% des Gehirns, auf die das Unterbewusstsein zugreift, mit einem Prozessor arbeiten, der 40 Millionen Nervenimpulse pro Sekunde bewältigen kann. Die restlichen 10% Alltagsbewusstsein können dagegen gerade einmal 40 Informationen pro Sekunde verarbeiten. Mit anderen Worten, was da teilweise in unserem Kopf vorgeht oder auf Autopilot rausgehauen wird, während wir durch unseren Alltag spazieren, geht so schnell, dass wir oft nicht wissen, was wir glauben, bevor wir hören, was wir sagen. Es kann sein, dass wir irgendwelche gewohnheitsmäßigen Dinge denken, glauben oder tun, obwohl wir nicht wissen, warum. Denn sie wissen nicht, was sie tun, hat schon zu jedem von uns gepasst. Ich gebe Ihnen noch ein paar Beispiele. Auf der Suche nach Liebe leitet eine im Unterbewusstsein gespeicherte Prägung manche Menschen in Beziehungen mit anderen Menschen, die ihnen gar nicht gut tun. Und selbst wenn sie darunter leiden, passiert es vielfach immer und immer wieder, dass sie genau dort landen. Selbst wenn sie es intellektuell wissen und nicht mehr wollen, sind die Muster, Gewohnheiten und Mechanismen trotzdem wirksam. Es kommt zum Showdown zwischen logischen Gedanken und unbewussten emotionalen Überzeugungen. Dieses Duell gewinnen immer die Emotionen. Unser unbewusstes oder unterbewusstes Programm scheint auf einer anderen Ebene eine regelrechte Anziehungskraft zu haben. Für Außenstehende, die dieses beispielhafte Programm nicht in sich haben, ist das Verhalten der Person mitunter völlig unverständlich. Sie glauben, es würde genügen, wenn man sich darüber klar wird und es dann sein lässt. Dass es so einfach nicht ist, zeigt unsere gesamte Welt jeden Tag. Denn den meisten Menschen ist ja klar, dass viele Dinge unsere Welt zerstören können. Dennoch sind wir nicht bereit oder fähig, diesem gnadenlosen Wettbewerb ein Ende zu machen. Umgekehrt stecken dann jene verständnislosen Außenstehenden vielleicht allabendlich 50 Euro in einen Spielapparat in der Hoffnung, auch endlich mal was zu gewinnen. Das können dann wieder andere Beobachter kaum nachvollziehen. Manchmal sehen andere Menschen unsere Prägungen und sprechen uns darauf an. Wir mögen es dann oft nicht hören, wenn Freunde sagen, an wen wir sie in unseren Gesten, Worten oder Handlungen erinnern. An Vater oder Mutter. Wir selbst sehen das ganz anders. Und je mehr wir uns anstrengen, der Ansicht jener Freunde entgegenzuwirken und je mehr wir unsere Prägungen auf diese Weise verstecken oder loshaben wollen, desto mehr scheint gerade diese Mühe, die Sichtbarkeit noch zu verstärken. Wir leben in einer Zeit, in der uns diese Zusammenhänge immer bewusster werden. Ohne dass wir uns ein Herz nehmen und Licht ins Dunkel bringen, da wo unser Kopf unser Leben dominiert, führt uns unser eigener Verstand immer wieder an der Nase rum. Im Lauf der Geschichte gab es schon immer einzelne Menschen, die wacher waren als andere Menschen. Leute, die hinter die Kulissen gesehen haben und darauf hingewiesen haben, dass wir wieder zum Kern unseres Lebens finden können. Heute sind es so viele Menschen wie nie zuvor, die bereit sind, dem Herzen wieder Raum zu geben. Von hier aus macht es Spaß, ins eigene Archiv zu steigen und bei einigen alten Daten wirklich mal auf den Text zu hören, um sie aus dem System zu löschen. Aber geht das überhaupt? Diese Frage ist ein Teil der Antwort und je nachdem, von wo aus Sie es letztlich selbst beantworten, vielleicht auch ein neuer Anfang. Wer darf diese Frage beantworten? Ihr Kopf oder Ihr Herz? Wenn wir wirklich einmal begriffen haben, dass wir als nahezu unbeschriebenes Blatt in physische Form kommen und die entstandenen Selbstbilder nicht unsere wirkliche Natur sind, dann entscheiden wir ja selbst mit, was geht und was nicht geht. Wir müssen nicht alles glauben, was uns durch den Kopf huscht. Wir können vorhandene Überzeugungen entdecken, prüfen und sie freilassen. Denn sie sind ja nicht einmal wirklich real. Es sind nur Gedanken. Der Traum vom Fliegen. Nun haben Sie eine Menge Informationen über den Werdegang Ihrer eigenen Entwicklung erhalten. Für viele Menschen ist es absolut nicht leicht zu akzeptieren, dass sie in vielerlei Hinsicht tief geprägte Wesen sind und diese Prägungen einer Art Computerprogrammierung ähneln. Das gleiche Organ, mit dem Sie in diesem Buch darüber informiert werden, wittert nun vielleicht eine leichte Bedrohung oder gar eine kleine Verwirrung, was mit diesen Informationen nun zu tun ist. Denn seine Programmierung ist in sich zu vielerlei Reaktionen fähig. So werden neue Informationen in Höchstgeschwindigkeit mit allem verglichen, was in unserem Archiv an Daten vorliegt. Wohl wahr. Es braucht eine gewisse Demut, Offenheit und Erlaubnis, sich innerlich für diese Einsichten zu öffnen. Denn es ist schließlich so, dass wir alle unseren Hauptsitz für Kontrolle, Sicherheit und Intelligenz örtlich dem Kopf zugewiesen haben, nicht wahr? Wenn dort zwar unsere Erinnerungen gespeichert sind und auch viele tägliche Impulse ankommen, um verarbeitet zu werden, aber nicht unser Hauptsitz ist, wo ist er dann? Die bessere Frage wäre, wo ist er nicht? Denn nachdem in jeder unserer Zellen ausreichend Informationen stecken, um sich zu dem auszuformen, was sie im Gesamtkunstwerk unserer Erscheinung ist, liegt die Vermutung nahe, dass unser Sitz mindestens mal im ganzen Körper und nicht nur oberhalb unseres Halses sein könnte. Unsere Instanz ist spürbar in jedem Winkel unseres Körpers und sogar darüber hinaus. An dieser Stelle wird es dem einen oder anderen Hörer im Kopf eventuell dann doch etwas mulmig zumute. Die ersten gedanklichen Fluchtversuche könnten zu tumultartigen Szenen im Gehirn führen. Ich scherze, aber wenn es so wäre, könnte ich es nur zu gut nachempfinden, denn ich kenne diese Augenblicke. Vielleicht hilft Ihnen eine kleine Metapher, die ich einmal hörte, um solche Momente der Verunsicherung einzuordnen. Stellen Sie sich doch einfach einmal vor, Sie wären ein Küken und säßen in einem Ei. Dann mag es Ihrem Verstand durch diese ganzen Überlegungen gerade so vorkommen, als klopfe irgendetwas an seiner Schale. Und die dadurch entstandenen Risse in der Schale fühlen sich nicht unbedingt angenehm an.
Was, wenn die Schale komplett platzt? Was, wenn die Welt außerhalb der Schale dunkel und gefährlich ist?
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nur innerhalb der Schale wirklich sicher sind, dass Ihre Schale die ganze Welt ist, dann fühlen sich diese Risse natürlich sehr bedrohlich an. Dann klopft mit all diesen Worten etwas von außen an Ihre bisherige Welt.
Ein Bruch der Schale könnte mein Ende bedeuten,
bibbert dann möglicherweise Ihr Verstand.
Zumindest aber könnten Verluste und Unsicherheiten auftauchen,
könnte er wohlmeinend vorbringen.
Am Ende verliere ich die Orientierung und die Kontrolle.
Kennen Sie solche Situationen und Selbstgespräche auch? Und fühlen sich viele der Ängste, die wir manchmal haben, nicht genau so an? Wir haben Angst, etwas zu verlieren.
Wieso sollte mein Hauptsitz denn jetzt in meinem ganzen Körper sein? Ich bin doch eindeutig hier oben.
Im Idealfall aber klopfen Sie beim Hören dieses Buches natürlich von innen selbst an die Schale, weil Sie spüren, dass diese Eierschale nicht der letztendliche Zustand Ihrer Existenz ist. Das Ei ist in seiner Dimension möglicherweise nur eine kalkige Scheinhülle, eine Sammlung von Erinnerungen, die Ihnen sehr vertraut ist. Gleichzeitig erscheint es Ihnen aber auch zu dunkel, zu eng, zu langweilig, zu farblos oder schlichtweg zu klein. Sie klopfen folglich aufgeregt von innen selbst an die Schale, denn sie wollen mehr. Möglicherweise wollen sie sogar raus aus der Schalenhülle und fliegen lernen. In diesem Fall kann ich Sie ermutigen, einfach weiterzulesen, selbst wenn es sich ein wenig merkwürdig anfühlen sollte. Stellen Sie sich doch bitte einen Moment lang vor, wie Ihr Leben wäre, wenn Sie einige Ihrer programmierten Muster los wären, durch die Sie in manchen Lebensbereichen auf der Stelle treten. Stellen Sie sich vor, wenn dadurch andersrum auch ganz neue Möglichkeiten auftauchen würden, die Ihre bisherigen Erfahrungen erweitern. Erinnern Sie sich bitte, Sie haben den Hauptpreis für ein Leben gewonnen. Haben Sie ihn wirklich, persönlich, je angenommen? Wenn Sie nun die Gelegenheit hätten, erlernte Vorstellungen oder übernommene Ängste loszulassen, um dadurch wieder mehr mit dem in Kontakt zu kommen, was Sie, ich und wir alle im Kern sind, würden Sie es annehmen? Prima, dann habe ich genau dazu ein paar Vorschläge, wie Sie Ihre innere Verbindung wiederfinden und pflegen können. In dieser Zeit unserer Entwicklung sind die Möglichkeiten der persönlichen und gemeinsamen Veränderung stärker im Visier und im Bewusstsein der Menschen als je zuvor. Betrachtet man unseren Planeten in seiner gegenwärtig kritischen Phase, könnte man sagen, gerade rechtzeitig, denn wir haben es in der Hand.